Ich hoffe, Thomas, du kannst mich hören. Thomas, hörst du mich?
Ja, hallo Wolfgang.
Ja, super. Ein schwieriger Anfang, aber wir denken, wir sollten jetzt einfach mal beginnen mit dem Interview. Erstmal guten Namen, Thomas. Unsere Hörer und Hörerinnen kennen dich ja schon. Du bist ein Stammgast, ja, gezwungenermaßen, weil du halt im Knast befindest. Du bist seit 1996 im Knast, bist in Sicherungsverwahrung seit 2013. Vielleicht mal eine obligatorische Frage, sag ganz kurz bitte mal, was ist Sicherungsverwahrung?
Ja, vielen Dank, Wolfgang. Die Sicherungsverwahrung wurde 1933 von den Nationalsozialisten mit dem Gewohnheitsverbrechergesetz eingeführt und erlaubt dem Staat seit diesem Zeitpunkt Menschen, die ihre eigentlich zugemessene zeitlich befristete Freiheitsstrafe verbüßt haben, auch darüber hinaus weiterhin in Haft zu halten, wenn Gerichte bzw. Sachverständige davon ausgehen, dass möglicherweise weitere schwere Straftaten drohen. Und das natürliche Ende der Sicherungsverwahrung ist der Tod. Und ja, gelegentlich werden auch mal Menschen entlassen, aber wie gesagt, ist es letztlich eine unbefristete Form von Freiheitsentziehung im Anschluss an die Freiheitsstrafe.
Wir wollen heute einmal reden, du hast einen Artikel verfasst, der ist auch online, der ist auch auf deiner Seite vorhanden. Du sagst was zu den Lohnbedingungen, also den Arbeitsbedingungen der Entlohnung während der Corona-Zeit. Oder ich habe mir diesen Text nochmal durchgelesen, das ist ja das Problem, einmal gibt es ja in jedem Bundesland, ist es verschieden. Aber kannst du einfach mal, ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe, einmal, es war ein Einschnitt, diese Corona-Zeit für zwei Jahre für die Gefangenen. Das heißt, sie konnten größtenteils nicht arbeiten. Und ja, ich glaube, jetzt kannst du das viel besser ergänzen, weil du machst das mit dem Blick eines Insassen, der einfach das besser versteht, beziehungsweise bist ja selbst davon irgendwie betroffen.
Vielen Dank, Wolfgang. Letztlich ist die Situation von den inhaftierten Menschen ja während der Pandemie nicht wesentlich anders gewesen als die von den Menschen draußen. Sie waren genauso von Arbeitslosigkeit oder von Kurzarbeit bedroht, beziehungsweise haben sie diese erlitten. Der Unterschied zu der Situation in Freiheit, während in der Freiheit das Kurzarbeitergeld eingeführt wurde oder dann halt eben im Falle der Arbeitslosigkeit auf das Arbeitslosengeld zurückgegriffen werden konnte, fehlt es im Wesentlichen an solchen Kompensationsmöglichkeiten im Strafvollzug. Konkreter Anlass für meine Geschichte war, dass der Bundestag im Jahre 2020 entschieden hat, dass alle Hartz-IV-Beziehenden einen einmaligen Zuschuss bekommen sollten, ich glaube in Höhe von 100 Euro. Ich glaube, 2022 wird nochmal ein Zuschuss von 200 Euro gezahlt werden. Und ich hatte gedacht, es wäre doch vielleicht nicht ganz aus der Welt, die Forderung, dass ein solcher Zuschuss auch inhaftierten Menschen zuteil werden könnte. Daraufhin hatte ich an den Bundestag geschrieben, und zwar dort den Petitionsausschuss, und hatte angeregt, diesen Zuschuss auch für Gefangene zu leisten. Der Bundestag hat sich für sachlich nicht zuständig erklärt, da der Strafvollzug Ländersache sei, und hat meine Petition an alle 16 Landesparlamente überwiesen. Und im Laufe der Jahre 2021 trudelten dann aus allen 16 Bundesländern von den Parlamenten die Ablehnung dieser Forderung ein. Und im Zuge dieser eintrudelnden Antworten ergab sich allerdings ein sehr differenziertes Bild, was die Situation im Strafvollzug angeht. Das heißt, die Bundesländer sind ganz unterschiedlich mit der Situation der Inhaftierten umgegangen. Ich hatte das dann in meinem Beitrag vom 27.04.22 über die prekäre Situation der Gefangenen anhand einiger Beispiele deutlich gemacht. So hat zum Beispiel Hessen allen Insassen und Insassen einen sogenannten Corona-Zuschuss gezahlt. Nicht arbeitende Insassen und Insassinnen bekommen 20 Euro im Monat. Insassinnen und Insassen, die zuvor gearbeitet haben, bekommen 40 Euro, und zwar jeden Monat als Zuschuss auf das obligatorische Taschengeld. Wer im Strafvollzug nicht arbeiten kann, aus gesundheitlichen Gründen oder so, oder weil halt keine Arbeit da ist, bekommt so ungefähr 40, 45 Euro roundabout. Und darauf aufbauend wurden weitere 20 bzw. 40 Euro gezahlt. Das bayerische Staatsministerium teilte mit, sie hätten Insassinnen und Insassen, die ihre Arbeit aufgrund der Pandemie verloren hatten, 3/7 der entgangenen Löhne ausgezahlt. Die freie Bürgerschaft in Hamburg hat gemeint, es bestünde keinerlei Bedürfnis für die Zahlung eines irgendwie gearteten Zuschusses. Man hätte den Insassinnen und Insassen ja dort ermöglicht, Handys zu benutzen. Die Zahlung eines Zuschusses sei nicht angezeigt. Baden-Württemberg, um ein letztes Beispiel zu nennen, hat darauf verwiesen, dass alle Insassen und Insassen ja schließlich eine sogenannte existenzsichernde Grundversorgung in Form von Unterbringung, Kleidung und Verpflegung erhalten würden. Deswegen sei ein Staatszuschuss nicht erforderlich. Außerdem teilte das Ministerium mit, hätte ja das Land großzügigerweise mehrfach auf die sogenannten Stromkostenbeteiligungen verzichtet. Das zur Erläuterung: Insassen und Insassen in Baden-Württemberg zahlen für jedes Elektrogerät, das sie betreiben, eine Stromkostenbeteiligung. Wie gesagt, darauf sei verzichtet worden. Und die Fernseher, die man im Strafvollzug vielfach mieten muss, das sind so 10 Euro, die jeden Monat anfallen, plus noch ungefähr vielleicht 5 Euro dafür, dass man ein Signal aus der Kabelbuchse bekommt, also 15 Euro, da hätte das Land Baden-Württemberg ja auch mehrfach die entsprechenden Kosten übernommen.
Also ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Einschnitt. Man muss vielleicht einfach nochmal so ein paar Basics sagen, wie es auf Neudeutsch heißt. Also die Entlohnung der Gefangenen ist natürlich viel weniger. Ich glaube, Stundenlohn ist, glaube ich, so 1,50, soweit ich das weiß, ne? Und also das heißt, sie haben viel härtere Bedingungen, also viel weniger Geld verdienen sie zum einen. Und das andere ist natürlich, die Einkaufspreise, die laufen ja meistens über einen Monopolisten, das ist meistens Massag, sind auch noch teurer. Und auch hinzu kommt auch um die Telefonkosten, das sind eben auch ein, zwei Telefongesellschaften. Also auf gut Deutsch, die Gefangenen verdienen wenig. Und die Preise im Knast selber, also für Telefon und auch für Lebensmittel und für was ich Duschgel, sind auch noch höher als in normalen Supermärkten, sage ich mal.
Das hast du gut zusammengefasst. Also was die Versorgung der Insassen und Insassen mit Lebensmitteln angeht und Körperpflegemitteln oder Tabak und Kaffee, da ist ja in der Bundesrepublik Deutschland die Firma Massag Logistik GmbH führend, eine Firma aus Bayern, die den allergrößten Teil aller Gefängnisse in der Bundesrepublik mittlerweile beliefert. Deren Preisgestaltung ist seit Jahren Thema, auch bei dir in der Sendung schon gewesen. Selbst die ARD, also ja unverdächtig hier irgendwelche Propaganda zu verbreiten, hat sich dieses Themas schon sehr kritisch angenommen. Das Neue Deutschland, die Taz, die Süddeutsche, weil die Firma halt eben Preise aufruft, die über den örtlichen Edeka-Preisen zum Beispiel liegen. Edeka deswegen nehme ich gerne als Referenzgröße, weil die Firma Massag Logistik GmbH hat ursprünglich, beziehungsweise deren Inhaber, angefangen mit Edeka-Märkten in Bayern und hat dann ausgehend von Bayern die Bundesrepublik Deutschland restlich gewissermaßen erobert und hat die Gefangenenversorgung übernommen. Und Edeka ist ja bekanntermaßen schon von Hause aus jetzt nicht gerade der preisgünstigste Supermarkt im Portfolio. Und wir in den Gefängnissen wären teilweise wirklich schon sehr froh, wenn wir überhaupt nur Edeka-Preise bezahlen müssten, die ja schon, wie gesagt, höher sind als zum Beispiel Aldi, Lidl und vielleicht auch Rewe und Co. Aber in der Regel müssen wir höhere Preise bezahlen als bei Edeka üblich. Und im Zuge dieser Petitionen, wo mich dann Antworten von verschiedenen Landesparlamenten erreicht hatten, hat dann ein Ministerium mitgeteilt, und zwar aus Sachsen-Anhalt, und gibt da letztlich den Grundtenor aller Bundesländer wieder: die Gefangenen würden keine Lebensmittel kaufen, sondern sie würden eine sogenannte Dienstleistung einkaufen. Denn die Firma Massag würde ja schließlich Verwaltungskosten haben, Transportkosten haben, Personalkosten haben und die ganzen bestellten Waren ja auch schließlich zusammenstellen und dann austeilen müssen.
Sozusagen einige Knastbürokratien, sage ich mal, einige Länder unterstützen auch noch, sagen wir mal, diese sehr prekäre, und das ist ja halt teilweise, eine Sklavenarbeit ist vielleicht zu hart, aber auf jeden Fall, die prekären Bedingungen der Gefangenen auf jeden Fall, also sichern sie noch ab. Der Punkt ist aber so, dass die Gefangenen, also du hast publizistisch, wir haben in Interviews viel zu gemacht, es gibt da also eine gewisse Kritik dran. Und jetzt ist es so, habe ich gelesen, dass zwei Gefangene jetzt vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Und ich glaube, das gab es auch in einigen Zeitungen, zum Beispiel in der Jungen Welt stand da was zu drin. Und kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen?
Genau, also seit 1977 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland ein sogenanntes Strafvollzugsgesetz. Und damals wurde festgelegt, dass die Insassen und Insassen 5% des Durchschnittsverdienstes aller Arbeiterinnen und Arbeiter und Angestellten in der BRD maximal verdienen dürfen für das Jahr. Das wurde dann beanstandet schon vor über 20 Jahren, und zwar 1998 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, also 5% des Durchschnittsverdienstes sei ein bisschen arg wenig, sei unvereinbar mit dem Resozialisierungsgrundsatz. Der Beitrag müsse, also der Zahlungsbetrag müsse erhöht werden, und hat dem Staat eine mehrjährige Übergangsfrist zugebilligt. Im Jahre 2001 wurde dieser Satz auf 9% erhöht. Was meint 9% jetzt mal? Du hattest es ja am Anfang angedeutet. 9% meint einen durchschnittlichen Monatslohn von ungefähr 300 Euro. Das läuft auf einen Stundenlohn zwischen ungefähr 1,37 Euro und 2,30 Euro. Also wie gesagt, einen Stundenlohn hinaus. Und das war dann jetzt nach über 20 Jahren oder ist eigentlich durchgehend vielen Gefangenen in Deutschland viel zu wenig. Und ein Beschwerdeführer aus Nordrhein-Westfalen sowie ein Beschwerdeführer aus Bayern haben beim Bundesverfassungsgericht vor mehreren Jahren schon Verfassungsbeschwerde dagegen eingereicht. Und jetzt hat am 27. und am 28. April 2022 das Bundesverfassungsgericht einer seiner seltenen mündlichen Anhörungen angesetzt. Mündliche Anhörungen sind relativ selten. Mündliche Anhörungen für die Belange von Inhaftierten sind noch seltener. Insofern war das schon ein Erfolg, dass überhaupt eine mündliche Anhörung stattgefunden hat. Zu dieser Anhörung wurden also nicht nur die üblichen Verdächtigen aus der Justizverwaltung geladen, zum Beispiel die AnstaltsleiterInnenvereinigung, also die Vereinigung, in der sich alle Gefängnisdirektorinnen und Direktoren vereinigt haben, sondern es war auch zu hören, wurde als Sachverständiger geladen aus Berlin, die Gefangenengewerkschaft, die GGBO, also das ist auch schon mal eine gewisse Anerkennung, dass die dann in einem solchen Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht als Sachverständige gehört werden. Die klagenden Gefangenen haben geltend gemacht, dass 9% des Durchschnittsverdienstes keine angemessene Anerkennung für den Wert täglicher, regelmäßiger Arbeitsleistung darstelle. Das heißt, damit werde auch das Resozialisierungsgebot, also das Gebot, Insassen und Insassen in Haft zu befähigen, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, verletzt. Und es wurde auch bemängelt von den klagenden Gefangenen, dass keine Einbeziehung in die Rentenversicherung erfolge und deswegen die Altersarmut drohe. Die Länder Nordrhein-Westfalen und Baden und Bayern durften natürlich ihre Position auch verteidigen. Die Länder argumentieren, dass die Produktivität von Gefangenen bei ca. 15-20% nur liege von Menschen vor den Mauern aufgrund von Suchtproblemen oder psychischen Krankheiten. Ferner wurde geltend gemacht von den Ländern, dass diese unterm Strich überhaupt nichts an den Gefangenen verdienen würden, weil die Gesamtkosten, Baukosten, Personalkosten, Pensionslasten wesentlich höher liegen würden als die Einnahmen durch die Gefangenenarbeit. Dann kam das von Gefangenen als etwas zynisch erlebte Argument, schließlich seien ja Kost und Logis frei, also man hätte ja eine Zelle mit einem Bett und Heizung und fließend kalt Wasser. Und Bayern hat dann noch gemeint, sie hätten in ihrem eigenen Landeshaushalt überhaupt keine finanziellen Spielräume zur Verfügung, da sie für Corona, den Klimawandel und die Ukraine-Geflüchteten schon genug zu zahlen hätten. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist erst in einigen Monaten zu erwarten, aber aufgrund der Tatsache, dass sie eine mündliche Verhandlung angesetzt haben, ist eigentlich zu erwarten, dass sie diese 9% Durchschnittsverdienst bemängeln werden.
Das hört sich erstmal gut an. Meine Frage ist, gilt das dann für alle Gefangene?
Da greifst du einen guten Punkt auf. Seit 2008, da war der Strafvollzug auf politischer Ebene in Berlin einfach Verhandlungsmasse, wurde der Strafvollzug in die Länderhoheit übergeben. Vorher gab es ein Bundesstrafvollzugsgesetz. Jetzt gibt es 16 Länderstrafvollzugsgesetze. Das heißt, jedes Bundesland macht de facto innerhalb des vorgegebenen Rahmens, was es möchte. Das zu erwartende Urteil gilt erstmal nur für die beiden Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern. Das heißt, es müssten aus allen 16 Bundesländern Inhaftierte klagen und dann letztlich ihr Verfahren bis zum Bundesverfassungsgericht führen, damit das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit erhält, die jeweiligen Landesnormen für verfassungswidrig zu erklären, wenn es denn zu dem Ergebnis kommt, dass 9% zu wenig sind.
Naja, gut.
Und das ist natürlich nochmal, Entschuldigung, das wird natürlich, also wenn das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird im Sinne der Gefangenen, dann wird es nicht sofort eine Lohnerhöhung mutmaßlich fordern, sondern wieder eine Übergangsfrist festsetzen von mehreren Jahren. Und wenn dann erst in einigen Jahren Insassen und Insassen aus ihrem eigenen Bundesland vor das Bundesverfassungsgericht kommen, dann wird natürlich eine weitere Übergangsfrist für diese Bundesländer die tatsächliche Inkraftsetzung von einer Lohnerhöhung noch weiter nach hinten verschieben.
Ja, immerhin ist es ein politischer Erfolg. Ich meine, Bürokratie malt langsam. Es ist auf jeden Fall ein politischer Erfolg, dass das mal thematisiert wird. Aber wir wissen es von, zum Beispiel von deiner Verlegung, dass das immer alles sehr lange dauert. Aber es ist zumindest erstmal ein Erfolg und wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Eine Frage hätten wir noch. Du bist ja in Sicherungsverwahrung eben seit 2013. Bist aber jemand, der jetzt nicht nur zu, ich sag mal, zu knastspezifischen Dingen oder Themen sich äußert. Entschuldige, wenn der Begriff vielleicht ein bisschen blödsig anhört. Du äußerst dich aber zum Beispiel jetzt auch zum 18. März oder jetzt zum 1. Mai gibt es jetzt einen Aufruf. Oder du hast dich auch jetzt für zwei türkische Gefangene eingesetzt, die am Hungerstreik bzw. Todesfassen sind. Kannst du vielleicht einfach mal sagen, warum du das auch wichtig ist oder warum du das machst? Weil es ist einfach, wir würden es gerne aus deinem Munde mal hören.
Ja, vielen Dank. Ich denke, jeder Mensch ist ja eingebunden in einen sozialen Kontext und ist letztlich, ob er oder sie möchte oder nicht, ein politisches Wesen. Und jeder Mensch hat, also das ist meine Vermutung, ja auch gewisse grundlegende politische Überzeugungen, auch wenn diese vielleicht nicht immer explizit artikuliert werden. Und ich finde, es steht einem Gefangenen oder einer Gefangenen durchaus an, über den Strafvollzug zu berichten, aber der Mensch sollte nicht reduziert werden auf sein bloßes Dasein in einer Haftanstalt. Dorthin zu kommen, hat er in der Regel ja oder sie eher Gesetze gebrochen oder auch vielleicht andere Menschen verletzt. Insofern ist natürlich auch wichtig, über die Grenzen des Gefängnisses oder Gefängnismauern hinaus zu denken, hinaus zu blicken. Und wenn es sinnvoll erscheint, dann sich auch zu bestimmten Punkten außerhalb des Gefängnislebens, das ja letztlich nicht alles dominieren sollte, sich zu äußern.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig. Also klar, es hat natürlich auch mal politische Ursachen, eine Inhaftierung selbst, nicht nur bei politischen Gefangenen, sondern auch bei den sozialen Gefangenen sind ja meistens, also der größte Teil sind eben wegen Eigentumsdelikten inhaftiert oder weil sie die Miete oder einfach einen Fahrschein nicht bezahlen sollten. Und das wird wahrscheinlich auch noch zunehmen. Das ist auf jeden Fall eine politische Frage, nur es gibt bestimmt Hörer und Hörer, die fragen. Also klar, es gibt ja auch Gefangene, die sagen, na, wir sind nur im Knast, ja, und Politik interessiert uns nicht. Du siehst das anders, du bist ja auch ein Redskin, muss mich ergänzen, wenn ich das falsch wieder bist, auf jeden Fall jemand, der mit einer politischen Geschichte eingefahren, also einer politischen Identität eingefahren ist. Und jeder und jede, der deine Texte liest, sieht natürlich auch ein gewisses politisches Grundverständnis, was dahinter steht. Und ich denke, wahrscheinlich kannst du den Knast auch nicht so gut überstehen, wenn du nicht eine Identität hast. Das heißt, du kannst auch verallgemeinern, warum du im Knast bist, warum sie dich nicht rauslassen. Jetzt nicht nur dich, sondern auch andere. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ich denke, wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr. Wenn du noch was sagen möchtest, dann sag es jetzt bitte.
Danke, nein. Ich wünsche dir eine gute Sendung und allen Hörerinnen und Hörern Erkenntnisgewinne und alles Gute einstweilen.
Ja, dir noch einen schönen Abend. Ne? Bis dann,
Thomas.
Danke, tschüss.